Ja. Zu dieser Freunde, auf welcher Grundlage will ich diese Projektion machen? Ich halte mich da sehr eng an Marx. Produkte werden Ware, weil sie unabhängig isoliert voneinander produziert werden. Ich will da ein winziges Beispiel zur Veranschaulichung am Ende der Eiszeit formulieren. Menschen brauchen Kochsalz. So, Kochsalz, ja, stellen wir uns so um. Menschengruppen, die so am Ende der Eiszeit hier durch die Gegend zogen, nicht überall gibt es Kochsalz, weil sie brauchen es. Also müssen sie irgendwann dahin, wo sie festgestellt haben, dass sie Kochsalz heilige Quelle statt Zeugs zu verschaffen. Da können die Salz auch wieder zunehmen, wenn die Dinge abgelutscht sind, müssen die wieder durch. Nächste Etappe der Ökonomie ist, dass sich einige jetzt in der Nähe der Kochsalzquelle ansiedeln und diese Salz trocken, da also mit festem Wasser verdunsten lassen, produzieren. Und wenn dann welche kommen, sagen, ja gut, kannst du haben, aber gib mir was zuerst, dann kriegst du Kochsalz. Damit fängt Austausch und Eigentum an. Ein Haben, das Kochsalz, das Wort Haben, ist Englisch, to keep, festhalten. Ist Lateinisch, kappere, festhalten. Oder Griechisch, propae, auch festhalten, kaufen. Etymologisch derselbe Hintergrund. So, und schon haben wir Austausch und schon haben wir Eigentum und ja, man kann das ewig dann weiterspannen. Eigentum, Austausch ist aber nicht etwas, was mysteriös plötzlich irgendwie unter die Menschheit gekommen ist, sondern solche ganz praktischen Hintergründe hat und sicher mit der Weiterentwicklung den weiteren Hintergrund hat. Natürlich hätten die sich untereinander verabreden können. Also wir machen das Salz und ihr kommt dann alle ein Jahr und bringt uns was und so weiter. Aber diese Verabredungsprozesse kosten natürlich Zeit, da muss man zueinander hingehen, da muss man die Sicherheit haben, dass sie eingehalten werden. So, und wenn man da zu Fuß oder auf dem Gaul sitzen machen muss, ist das alles oder mit dem Segelschiff oder Kanu oder sowas, ist das alles so mühsam und langwierig. Diese Prozesse nicht jemals stattfinden können, dass man auf Austausch verzichten kann. So, heute ist die Situation so weit entwickelt, dass man tauschen muss, um das Lebensnotwendige zu erlangen, was man braucht. Und damit ist es so, dass das, was man produziert, ist nicht produziert nicht für den eigenen Gebrauch ist, sondern für den Gebrauch durch andere. Man produziert also für die Gesellschaft. Wenn die Menschen die Autos produzieren, da können sie zwar einige von den Autos selbst konsumieren, auswagen, aber die Mehrzahl der Autos ist dafür produziert, dass wir mit den Dingern rumfahren und umgekehrt, damit wir die dann kriegen, müssen wir etwas anderes produzieren, was die Autos produzieren, dann nicht wieder kriegen, also Schulmedien und so weiter. Das Geld vermittelt nun mittlerweile diesen Austausch. Und bei Marx in dem einleitenden Kapitel vom Kapital und auch in den Grundrissen einer Kritik der politischen Ökonomie entwickelt er, wie also aus diesem Austausch schrittweise Geld entwickelt wurde und tüftelt auseinander die Begrifflichkeit Wert, Tauschwert, relativer Wert und Preis und so weiter. Es ist ganz nützlich, auch mal dabei einen Blick in Adam Smith's World of Nations anzuwerfen, weil man dann deutlicher noch den Unterschied sehen kann. Marx hat auch viel bei Smith gelesen, zitiert ihn auch streckenweise, hat auch manches bei ihm abgeschrieben. Aber man sieht dann, was Marx deutlicher herausgearbeitet hat, als Unterschied. Und das ist etwas, was insbesondere die Angelsachsen nicht kapieren, weil die auf Adam Smith abfahren. Ich sage, ich habe das vor 2 Jahren selber mitgekriegt, der Wealth of Nations ist im ersten Halbjahr seines Erscheinens 1776 in 200.000 Exemplaren in diesen sich gerade freimachenden neuenglischen Kolonien in Amerika verhökert worden. Muss man sich vorstellen. 200.000 Exemplare eines ökonomischen Buches. Das ist eine gigantische Zahl. So, und das ist sozusagen die Gründungsurkunde der USA. Die ökonomisch, wissenschaftlich, politisch-ökonomisch. Und deswegen fahren die voll drauf ab. So, und Adam Smith kriegt genau diesen Punkt hier nicht aus klar auseinandergebracht. Produkte werden innerhalb eines Produktionsunternehmens wird natürlich kooperativ. Ja, der wird organisiert. Denn autonome Organisation kriegt man da nicht zustande. Aber der Austausch selbst, da tritt man wupp auf den Markt und nun guckt man mal, dass man die Finger loskriegt. Nun, für Adam Smith werden diese beiden Formen zusammengeschlossen. Und wenn ich also dann so mit Leuten Diskussionen habe, merke ich, dass genau das. Das ist der wesentliche Unterschied und das ist der Unterschied dann auch beim Austausch. So, und wenn man, und das ist sozusagen diese Feststellung, der Ausgangspunkt der gesamten Kapitalismuskritik von Marx in den drei Bänden Kapital und so weiter. Und in den Grundrissen hat er es also sehr pointiert und scharf formuliert. Es ist ein ebenso frommer wie dummer Wunsch, dass der Tauschwert sich nicht zum Kapital entwickle oder die den Tauschwert produzierende Arbeit zur Lohnarbeit. In dieser Formulierung ist der ganze Kritik zum real existierenden Sozialismus. War Tauschwert, war Lohnarbeit. So, aber wie kommt man trotzdem von der Warenproduktion weg mit all ihren Problemen, die sie nach sich zieht? Ich sage, Kooperation und Vernetzung hebt allerdings die Warenproduktion auf. Da vorne habe ich ein paar Papiere hingewiesen, wo ich das über unterschiedliche Facetten ausführlicher dargestellt habe. Ja, noch eine knappe Folie zu dieser politökonomischen Hintergrund. Durch den Austausch besteht, das hat Marx vor 150 Jahren schon formuliert, ein weltweiter stofflicher Zusammenhang. Ja, wenn wir ein Auto kaufen, dann ist da Stahl drin, wo das Erz irgendwo in Brasilien ist. Und in den Kunststoffen ist Erdöl drin, was ich weiß nicht, aus Nigeria, Saudi-Arabien, dann weiß der Teufel, wo ich hergekommen ist. Und das Kupfer ist aus Südafrika oder aus dem Kongo, da weiß der Teufel. Das heißt, wir haben einen weltweiten stofflichen Zusammenhang und natürlich auch einen sozialen Zusammenhang. Denn ohne die Arbeit der Leute in Kongo, die da Zeugs aus der Erde holen, oder ich weiß nicht wo, käme das Ding nicht zustande. Aber dieser Zusammenhang ist im Austausch unbewusst, wird er zugedeckt. Und darin liegt, wie Marx dann im Detail auch von anderen Leuten entfallen wird. So, und dieser Zusammenhang, der da besteht, den formen wir nicht bewusst sozusagen für uns alle. Und ich habe jetzt hier so ein bisschen mit dem an sich und für uns gespielt, so ein bisschen an das Wort von Marx zu erinnern, Klasse an sich und Klasse für sich. Ich meine, in dem Moment, wo wir anfangen, diesen Zusammenhang bewusst für uns zu gestalten, fängt das Proletariat, an eine Klasse für sich zu sein und fängt an, wirklich politisch zu sein. Also nicht durch den Streit, sondern indem man anfängt, diesen Zusammenhang bewusst zu organisieren und zu gestalten. So, dem Austausch scheinen die Waren ein Eigenleben zu führen, indem man eben Geld gegen Ware, Geld auch eine Sache tauscht und überhaupt nicht wissen muss, was dahinter an durch Menschen geleistete Arbeit steckt. Und die Ware scheint, ja, schönes Auto, ich erkenne das in der Reklame, die Wagen geradezu mit einem lebendigen Charakter zu schöpfen. Ja, das so vorne weg, das ist mein Hintergrund, die drei Beispiele, die ich bringen will, das sprachliche Beispiel, das nicht unmittelbar diese ökonomische Beziehung, aber das Beispiel mit etwas interessant. Ja, damit will ich erstmal kurz mal Schluss halten und dann mal so ein paar Verständnisfragen. Also man kann dazu natürlich Gegenpositionen entwickeln, aber das würde ich nicht sagen wollte.
Ja, was erwartest du? War das jetzt erstmal Verständnisfragen?
Nur das jetzt, also falls jetzt da ich das eine oder andere Bluttotalverklärung oder so.
Vielleicht sind ja die einen oder anderen nicht mit dieser marxistischen Terminologie ganz vertraut, zum Beispiel. Ja.
Also in den Aufsätzen habe ich versucht, das natürlich etwas schrittweise zu entwickeln. Also dann auch mehr Hinweise auf direkte Stellen bei Marx angegeben und umgeschlossen hat sich anziehen
will. Ich hätte mal eine Frage, diese der unbewusste Zusammenhang durch Austausch, also an sich besteht ein weltweiter stofflicher und sozialer Zusammenhang. Du hast als Beispiel Waren aus Brasilien oder Indonesien, Kautschuk für Reifen, da hat man doch immer marxistisch, hat man doch das als Vergesellschaftung bezeichnet, oder? Ist das eine, ja, so über die Jahre hinweg immer größere Vergesellschaftung eines Einzelprodukts?
Ja.
Das heißt, okay.
Aber Marx formuliert es auch an anderen Stellen als weltweiten Zusammenhang. Also beispielsweise in seiner Rede über den Freihandel von 1847, interessanterweise in Brüssel gehalten, der heutigen EU-Hauptstadt, wenn man so will, hat er das also sehr pointiert bereits hervorgehoben. Und hat das auch an anderer Stelle, dass eben die Entwicklung der Ökonomie diesen Welthandel hervorgebracht hat, weil wir bereits vor der kolonialen Neuzeit ausgedehnte Handelswege hatten. Also wenn Hannibal mit Elefanten nach Rom zog, in Nordafrika sind die nicht so auf der Weide zu finden, weil die hat aus Indien gezogen. Das heißt, also die Antike hat bereits einen Handel mit Indien gehabt, und zwar einen ausgedehnten. Aber es gibt eine These, dass die Seefahrerei so im 14., 15., 16. Jahrhundert dadurch gerade hervorkam, dass die Araber aus den Kollisionen, den ökonomischen Kollisionen mit dem christlichen Westen die Handelswege über Kroatien blockiert hatten. Und dann die Europäer in einer gewissen Weise, um an das Zeugs wieder anzukommen, gezwungen waren, Umwege zu suchen. Daher in Portugiesen, in Afrika um, daher Kolumbus, die andere Richtung. Weil er meinte, der Weg in der anderen Richtung um ist kürzer als von oben.
Das ist eine These.
Okay.
Sonst noch Fragen? Das ist vielleicht wahrscheinlich schon etwas zu speziell. Mit dem Marx komme ich eigentlich klar, der warenethisch in diesem Kontext ist scheinbar noch etwas klärungsbedürftig, gerade inwieweit dieser jetzt durch eben andere verletzte Produktion eben praktisch durchbrochen wird. Also was ist da dieses konkret Neue daran, wenn man diese Produktionsmechanismen, die die Leute halt von den Waren von der Arbeit entfremden, die man dann aufhebt, wie ändert sich dann eben, oder kommt es da tatsächlich zu einer Änderung? Also es wird ja immer behauptet, wenn wir erstmal selbstbestimmt und nicht mehr entfremdet unsere Sachen kooperativ in Tätigkeit und nicht mehr in Lohnarbeit herstellen, dann ändert sich dies. Und vorhin unten hat man es ja da davon, dass eben die Knappheit in dem Sinne nicht mehr existiert und dass man diese Auflegung der Knappheit in vielen Gesellschaftsbereichen eigentlich auch schon umsetzen könnte, dahingehend, dass Güter für alles zur Verfügung stehen. Aber wenn ich jetzt manche heiße Flame Wars anschaue, dann ist da durchaus auch ein Warenfetisch irgendwie beobachtbar, denke ich mal.
Okay. Du hast ein paar Stichworte angegeben, wo ich so ein bisschen Differenzen so. Ja, wo ich eigentlich deutlicher Differenzen so stelle. Also, ich habe ja Vorwürfe zu Ihnen so ein bisschen Blick auf das, was Stefan versucht zu skizzieren mit dem Beispiel Salz, das historische Wert der Warenproduktion und des Austauschs. Und auch daran gekoppelt, Marx hat das noch sehr viel ausführlicher gemacht, die Entwicklung des Geldes. So, und Marx hat damit einen sehr materialistischen Trennungsbegriff verbunden. Ja? also nicht nur sozusagen psychologisch verstanden ist, sondern der handfeste materialistisch und produziert Entfernung in der Doppelung, also man produziert für andere. Und man weiß nicht, welcher Gebrauch daraus gemacht wird. Wenn irgendwo jemand Schweißerz schürft, der weiß nicht, ob auf dem Schweißerz eine Konservendose oder eine Kanone gemacht wird. Und er ist aufgrund des Ausdrucks völlig entkoppelt von diesen späteren Verwendungen dessen, was er produziert. So, und diese Entkopplung und Geld bringt eine Bündel von Widersprüchen im praktischen Leben hervor, bis hin zur Arbeitslosigkeit und all diesen Dingen. Aber auch Widersprüche, die ein Kapitalist selbst hat, wenn er versucht jetzt das, was er sein Kapital, was er investiert hat, hinterher wieder in der Zirkulationssphäre durch den Verkauf seiner Produkte zu realisieren. Er geht ja beim Vorteil, dass ich realisiere. So, und dazu entwickelt er, und da findet man einige Stellen bei Marx, Kommunikation. Er braucht sie. Er braucht, obwohl er sozusagen sich dem zufälligen Geschehen des Marktes überantwortet, will er, um den Fairnessen dieser Zufälligkeit zu entgehen, natürlich genau wissen, also Marktforschung, Verabredungen, Handelskettengeschichten und. So, und entwickelt eine Unmenge von Kommunikationsmitteln. Technische Kommunikationsmittel. Angefangen vom Telefon oder Telegrafie, Telefon, Fernschreiber bis heute auf der Datenverarbeitung. Durchaus im Kommerz eine erhebliche Rolle hatte, um den in dieser Form, die wir jetzt heute 2002 haben, abwickeln zu können. Und Unternehmen in der dritten Welt, die nicht in der Lage sind, DV-gestützt präzise Auskünfte zu geben, präzise Vereinbarungen zu treffen mit irgendwelchen transnationalen Konzernen, mit denen sie zusammenarbeiten wollen, die haben auch keine Chance, daran zu kommen. Selbst wenn die normale Arbeitskraft so billig ist, dass die das auch manuell irgendwie machen können, dann sind sie nicht gar nicht technisch anfangen zu wechseln. Und ja, das also so, und in dem Zusammenhang entwickelt Marx, wie diese persönlichen Beziehungen, die eigentlich bestehen, immer konkret persönliche Arbeit von irgendwelchen Menschen in Brasilien angewiesen, wenn ich mir hier ein neues Auto kaufe. Ohne die konkrete persönliche Arbeit kenne ich doch ihn nicht. Aber das wird gebrochen im Austausch dadurch, dass ich einfach da Euros hinlegen muss. Interessiert da nicht, wer das war, wie das war, was für eine Beziehung da besteht, welche Arbeitsbedingungen. Dann kann ich welche Schuhe da für 15 Euro kaufen. Interessiert doch keinen Arsch, wie die in Thailand produziert werden. Und nur hin und wieder gibt es dann mal mühsam über Gewerkschaften, Handelszettel, Bewegung. Ich gebe mein Geld und kriege diesen Schuh. Und das ist sozusagen nur dem. Und da entwickelt Marx, dass diese an sich bestehenden persönlichen Beziehungen nicht als persönliche Beziehungen auftauchen, sondern als sachliche. Sache gegen Sache. Schuh gegen Geld. Und formuliert dann dass die Ware so ein Eigenleben zu führen scheint, nennt das dann die Ware. Genau, aber dann auch den Verweis auf die Stellen. Ja, mehr so für den ganzen Hintergrund. Ja, dann komme ich zu dem ersten Beispiel. Sprachlabor im Internet. Irgendwann in diesem Spätwissen, da kann man so die Idee, ja, eigentlich müsste man nur in der Lage sein, Sprachkurs im Internet mit allem drum, also auch gesprochen Wort, damit man die ausgefahren werden. So wie ein Sprachlabor, als Hörkassette und weiß gar nicht, wie man das so kann. Und das nicht nur für Englisch, Französisch, Deutsch, sondern auch für irgendwelche anderen Sprachen. Und da habe ich im Sommer nach Arbeitsgruppe so ein bisschen diskutiert und da mit jemandem länger drüber diskutiert und dann kam die an, bringt mir ein Tagungsband von der Tagung im Frühjahr in Lausanne und da ist von der Uni Zürich über genau so ein Projekt berichtet. Und ich habe mir dann den Links auf eine 8 gestiegen und in der Tat, da kann man also zwei afrikanische Sprachen den Anfangsgründen etwas lernen. Das ist einmal die Sprache Akan, die in Ghana gesprochen wird und außerdem Swahili. Die Seiten für Swahili, die sind ein bisschen technisch wackelig, da habe ich mich also ein bisschen rückgängig geworden. Bei Akan ist das alles deutlich stabiler, nicht überall so, dass man sagt, das ist jetzt ganz toll und fantastisch, aber immerhin es zeigt, man kann sowas machen. Und die Uhren in Berlin war auch beteiligt. Ich hatte gehofft, dass ich da irgendwie jemand kriege, der hier vielleicht ein paar Silben sagt, aber ich hatte auch zu wenig Zeit, da die Kinder herzubleiben, dass das nicht gelungen ist. So, da gibt es also eine Reihe einführender Lektionen, in dem halt Wörter präsentiert werden, Sätze, Grammatik. Da gibt es Abschnitte, wo man sich mit der Lautschrift auseinandersetzt, wo man dann auch Gesprochenes hören kann, indem man da auch so ein Wort kriegt, dann muss man halt irgendeine Software haben, ich habe dann das mit Spielplayer gemacht. Da gibt es dann Texte, die beschreiben, die man nur so mit Formung, Lippe, Mund, Kehlkopf, bestimmte Laute erzeugt. So, ich denke, das, was da gezeigt wird, ist schon ganz nett. Ich würde sagen, sowas wäre sogar vorpflichtig zu ergänzen, Grafik und Video, die Besonderheit der Cloud-Bildung etwas besser zeigt, als wenn man das beschreibt. Zu ergänzen sicher auch vernünftige Konstrukte, um Verbindungen zwischen Lehrer und Schüler zu machen, dass man also Übungsaufgaben schriftlich per E-Mail hin und her schickt. Aber das muss gut flüssig integriert sein, dass man auch Gesprochenes dem Lehrer schickt, der korrigiert einen. So. Ja, ich habe hier mal so einen kleinen Ausschnitt aus einer Lektion rausgenommen. Da oben ist der Link auf den Folien, die ihr da habt, ist das alles mit drauf. Könnt ihr also den selbst mal nachstochern. So, da ist halt in so einer Lautschrift, ist das dargestellt, unten in Englisch und oben war da ein Link zum Gesprochen. Wenn ich also da drauf gehe, dann kriege ich also die Sätze abgespult so. Kann ich nicht anhören, so wie sie dort gesprochen haben. So, und jetzt, wenn man da also sich jetzt dran machen will und Software-Tools im Rahmen freier Softwareentwicklung machen will, da will ich mal so ein paar Problemchen nennen, womit man sich auseinandersetzen muss. Das ist also auch ein Stückchen aus einer Lektion rausgenommen und so, da kann ich gleich so ein Problemchen zeigen. Also hier oben diese Tilde auf dem O, da hätte auch noch Bergson-Aigu auf dem O stehen müssen. Mit PowerPoint war man das nicht möglich, das da hinzukriegen. Und hier hinten bei dem E hätte die Tilde auf dem I und der Bergson-Aigu machte also die normale Tastatur bzw. der normale Zeichensatz, der dahinter steht, der machte das auch nicht mit. Das aber jetzt irgendwie technisch da reinzupacken, die haben das halt so gelöst, dass sie da irgendwelche Sequenzen mit Q und irgendwelchen Buchstaben dahinter gemacht haben. Das haben sie also hier erläutert, wie sie das machen. Hier habe ich wahrscheinlich einen Fehler getippt oder rauskopiert. Dieses Q, das gehört dann mit Sicherheit nicht hin. Man sieht also, das ist alles ein bisschen holperig. Und wenn man dann Tools macht, dann muss man sich mit solchen Dingen auseinandersetzen. Und muss dann natürlich auch irgendwie Standards entwickeln, sodass man also wirklich was hat, was dann für alle möglichen Sprachen machen, was taugt, dass man da, also nicht 100.000 verschiedene Sprachen braucht, wenn man dann mal da so ein paar Sprachen sich anguckt und hören will und ein bisschen was damit machen will. Ja, hier ist dann so ein kleines Stück Lektion, wo dargestellt ist, jetzt verbal, wie man so die Stute zu formen hat, damit man da irgendwelche Laute so rauskriegt, wie sie also so ein Mensch in Ghana spricht. Man kann dann auch listen to, klickt man auf dieses Wort, dann hört man es entsprechend hier unten, sodass man also relativ schnell, also langweilig und so schnell wie die alte Maschine einen dann da den, das Softwarepaket hochfährt, das jetzt da auf die Datei zugreift und so weiter. Das sind dann hier solche, das sind ein paar 10 Kilobytes. Ja. Das zeigt also mit auch dann, wenn man Lektionen gestaltet, was man da alles reinpacken muss, damit das wirklich eine Lektion ist, die man so übers Internet behandelt. Ja, man muss da natürlich auch Grammatik auftauchen. So, da habe ich auch so einen winzigen Ausschnitt aus einer Grammatiklektion gemacht. Und ja, da ist eigentlich etwas, was auch wieder finde ich ganz spannend ist. Also, the term me. Me ist hier erkannt, dieses erste me. Das hier ist Englisch. Und ich habe auch im Frühjahr mal einen lieben Wälzer mir angeguckt, so 1200 Seiten von französischen Autorengruppe von 1950 in der Langue du Monde. Sind also ungeheuer viele Sprachen dargestellt. Da habe ich also festgestellt, wir haben einen riesigen Kreis von Sprachen, in dem ich entweder dieses Ich ist, Englisch, Französisch, Lateinisch, Eko. Das geht bis nach Indonesien mit Aku. Oder, und das überlagert mit einem anderen Kreis, wo ich Me, Ma, Mi, Mo oder so ähnlich ist. Und das geht also hier von südlich der Sahara bis irgendwo nach Sibirien. Und ja, das ist wirklich faszinierend, wenn man sowas mal so durchblättert. Ich habe das also wirklich dilettantisch einfach, und dieses Buch war auch nicht darauf aus, jetzt Sprachzusammenhänge darzustellen, sondern einzelne Sprachen für sich beschrieben. Und ja, hier unten ist jetzt ein bisschen anderes, bestimmte Substantive gebildet werden, irgendein Suffix, das also gewisse Klassen kennzeichnet. Ich habe also festgestellt, dass nicht hier drin, sondern in diesem Welt, es gibt Sprachen, da gibt es sozusagen eine Sprachklasse, die von den Männern in der Sprache gesprochen wird, eine von den Frauen, die sehr weit auseinanderfallen. Nicht nur von Vokabular, sondern auch von der Grammatik. Ja, und ein Sprichwort wurde dort gebracht und das fand ich nicht schön. Das war wirklich, ne? All the wisdom is not in one head. Also das Wissen ist nicht in einem Kopf drin. Das ist eigentlich genau von der Kultur. Das ist mit einem, nicht in einem. Nicht immer. Und das ist eigentlich. Ja. Ja, das war also eine kurze Skizze von dem, was man da drin findet. Und jetzt will ich einfach, wenn man jetzt irgendwelchen Projekten freier Software sowas machen will, Instrumente, die man dazu braucht, braucht also vernünftige Browser, auch bei Internet jetzt immer Netscape, das ist das Schönste, das weiß ich nicht. Man braucht einen Zeichensatz. Zusatzzeichen setze für die jeweiligen Schriftsprachen. Man muss irgend sowas wie eine allgemeine Lautschrift haben. Die Linguisten haben da was, aber ich habe gemerkt, hier drin hat man sich nicht so ganz an das, was so ein gewisser allgemeiner Standard zu sein scheint, gehalten. Das heißt, da muss man Diskussionen führen und da muss man natürlich auch mit den professionellen Linguisten führen. Also ganz viele Teilnehmer, die machen da jetzt auch bei irgendwas, das taugt mit Sicherheit nichts. Eine wissenschaftliche Grundlage dazu. Man muss sich mit so banalen Zeugs, ja, wie geht ich das auf eine Tastatur ab? Ich habe da eben mal in einem Beispiel gesehen. Und man muss dann sich überlegen, Sprachaufnahme, Sprachwiedergabe, mit welchen Verfahren, wie wir mal so weit probiert haben, sodass das wirklich billig und auch auf kleinere Maschinen läuft. Vor allem, wenn man daran denkt, dass afrikanische Sprache, wenn jetzt da Leute in Ghana selbst diesen Internetzugang haben, da in großes Weiterentwickeln wollen, fern nicht unbedingt der schnellsten großen Maschinen mit sich mehr dazu und so weiter. Da muss man also an solche Dinge denken. Man muss denken, ja, vernünftige Verfahren für Videoaufnahme und Wiedergabe, das also da auch nicht alles zuschlägt. Wir haben zwar wenige und große Speicher mittlerweile, aber beim Video hat man das auch wieder schnell zugeknallt. Ich denke, man braucht auch Grafik, wo man dann wirklich zeichnerische Dinge darstellt. In Besonderheit vielleicht zum Thema Ausbildung. Ich habe es vorhin schon gesagt, Schülerkommunikation. Das muss aber auch irgendwie vernünftig flüssig funktionieren. Ja, und dann denke ich, ist für alles, was man in solchen Fällen macht, enorm wichtig, dass das Zeug so vernünftig ist und fertig. Also wenn man da holprig und stolpert, dann hin und her kippt und sich nicht zurechtfindet in der Lektion und auf tote Links rastet und sonst was, dann wird man nach kürzester Zeit auch so weit zu verändern. Das hat eigentlich auch wieder man muss sich natürlich auch auseinandersetzen mit, ich nenne das mal völlig dilettantisch, linguistischer Apparat. Man muss also sich überlegen, wie sieht eine Didaktik für so etwas aus? Sicher ein Stück anders als für Sprachunterricht, so wie wir hier jetzt sitzen. Sicher anders, wenn man Tonkassetten hat. Man muss sich überlegen, wie das also mit diesem Medium funktionieren kann. Man muss sich überlegen, wenn man, wie das funktionieren kann, wenn da Leute reinkommen, die keine jetzt Profis sind, die nicht linguistische totale europäische Ausbildung haben, sondern in einer gewissen Weise Laien sind. Als jetzt. Aber ihre Sprache kennen und auch Fremdsprache können, wie macht man das da nicht? Wörterbücher, Grammatiken. Soweit muss geschaffen werden, müssen dann natürlich auch praktische Lektionen geschaffen werden, müssen Lehrer. Ja, und da ist natürlich die Frage, wenn man sowas anstößt, wie kommt man so langsam in eine Gemeinde von Leuten hinein, wie entwickelt sich eine solche, sowas dann tatsächlich nach. Da unten sozusagen, ich habe kürzlich einen Kollegen eine Mail gekriegt, also die USA gibt es ganz scharf drauf, auf technische Übersetzer rein. So ein Artikel, so ein Handheld-Scanner und ein Handheld-Translator. Und damit wollen sie also ihre Soldaten ausrüsten, die in Irak spazieren sollen. Und wenn die dann in irgendeinem Keller ein verordnetes Stück Papier finden, dann drüber. Und dann wird ihnen sofort übersetzt, ob das jetzt die Beschreibung der Atombombe ist oder nicht. Ernsthaft. Ja, es ist wie ein Joke, aber es wird ernst. So, ja. Kurzer Ausblick hierzu. Ich denke, man braucht, wenn man sowas machen will, muss man gute Instrumente schaffen als freie Software. Man muss irgendeiner Weise freie Sprachkurse entwickeln, die also außerhalb des Mainstreams sind. Englisch für Deutsche, Deutsch für Englisch. Sondern wirklich auch mal so etwas macht. Und ich habe bei den Umstochern gemerkt, also entwickelt sich dann so etwas. Und man braucht natürlich Entwicklerinnen, Betreuerinnen für Sprachschüler. Und ich habe jetzt einfach mal so überlegt, wer könnte denn, wenn man hier in Deutschland so weit anfängt, die können beispielsweise Studierende aus dem Ausland sein. Die müssen ja hier Deutsch können, damit sie zugelassen werden zum Studium. Die werden dann hier durch den Deutschkurs geschickt. Also könnten sie in einer gewissen Weise das Inverse machen. In ihrer Sprache das darstellen, dass sie mit anfangen, Stücke solcher Sprachkurse für ihre Sprache zu entwickeln. Entsprechend ist es vielleicht auch möglich, mit Immigranten durch die Entwicklung. Ja, verbinden sozusagen den diversen. Das ist einfach mal so eine Idee, der quasi Kontakt zu Leuten hat. Ist im Hintergrund, denke ich, welcher mal sowas probieren hat. Der Kurs da in Akan, da ist also eine Beschreibung im Internet, wo also, ich weiß nicht, 30 Leute ungefähr, so ungefähr über Europa sich da beteiligt haben. Die Anfangsgründe erlernt haben und dann in meinen Kurs hier an der Oberuniversität angefangen. Und die fanden das also ganz kurz vorher in dem Haus natürlich. Und da war das also ganz kurz zu sehen, die das sehr spannend fanden. Das ging da so verteilt. Die Anfangsgründe einer Sprache einsteigen kann. Und dann irgendwann trifft man sich gemeinsam und führt den Kurs weiter. Und das ist ein Beispiel, wo also vor Ort für einen Einstiegskurs gar nicht riesengroßen Stil der Bedarf hier ist, wenn man in zwei, drei Leute vielleicht und möglicherweise auch gar keine Dozenten, die Sprache jetzt vermitteln können. Sondern jetzt für einen Anfangskurs alle hierher kommen, ist natürlich auch wieder eine fachliche und schwierige Verschichtung. Das ist offenbar, zumindest so wie die Autoren das beschreiben. Das sollte zu diesem Ding. Ach, ja, das geht nicht gar nicht. Ja, einfach mal so eine Darstellung wieder zu geben. Und ich hoffe, dass ich dadurch anstoßen kann, selbst wenn man jetzt nicht sagt, hey, da gehe ich rein und bin, sondern dass man halt einfach auch im Gespräch mit anderen anstößt, so wie ich das gemacht habe. Und dann drauf gestoßen bin, da gibt es was. Ich habe dann versucht, ein bisschen nachzusprechen, ob es mehr gibt, ich habe aber nicht mehr gesehen. Ich hatte beispielsweise gedacht, dass die Fernuni Hagen sowas hat.
Also das Massachusetts Institute of Technology in USA, Boston, Cambridge, macht das nicht auch sowas? Lehrangebote in das Internet stellen, in großen Stile?
Also es gibt zum Beispiel in der Bundesrepublik ein Förderprogramm, neue Medien in der Bildung. Und da habe ich nochmal, ich wollte auch den fragen, der das Ding managt. Und ich habe aber da im Internet geguckt, was da an Projekten läuft. Da ist alles Mögliche, aber kein Sprachkurs. Also das sind so Kurse, das für einen sagen wir mal, Wartungstechniker dafür ausbilden. Etwa wie repariert man Xenon. Das ist das Beispiel. Ja, also solche Sachen. Ich habe nicht gesehen, Sprachkurs. Und insofern würde ich sagen, selbst wenn es was gibt, gibt es sicher noch nicht viel. Dass wer also da einsteigen will, kommerziell, das mache ich jetzt. Der kann sich da sicher blaue Flecken holen auf der einen Seite, weil also Sicherheit unmenge Schwierigkeiten, technische, praktische Meister sind, was ich auch werde.
Also ich hätte jetzt zu Sprachkursen auch gesagt, dass es eigentlich eher eine klassische Anwendung für Selbstlernmedien ist, dass man die ganze Geschichte eher auf eine CD draufkloppt, weil jetzt halt gerade sobald man mit Video- und Audio-Streaming und so weiter arbeitet, hat man eben das Problem des Datendurchsatzes und spätestens, wenn es dann darum geht, dass das Ganze noch irgendwie in Afrika dann eben stattfindet, wo die Bandbreiten eh nicht die Welt sind, da werden diese ganzen Projekte wahrscheinlich, wenn sie irgendwie angeleiert werden, nicht im Netz stattfinden, sondern wie schon gesagt auf CD-ROM verteilt. Und ich denke da, sobald man Sprachen am Kurs auf CD-ROM sich anschaut, findet man wieder eine ganze Menge. Natürlich kommerziell.
Ja. Also, wir haben auch den Kurs selbst dann auf CD den ganzen Tag geschickt, die denn dann auf ihren Rechner geladen haben. Aber das Ganze ist also auch entsprechend gut verfügbar. Und sicher ist darüber, dass man sich das überlegen, wie weit solche Dinge online sind oder wie weit man sie entkoppelt. Aber ich denke, dass beispielsweise für Volkens dann das Netz sicher sehr wichtig ist. Ich kann die Lehrer-Schüler-Gemeinschaft, ich bin die weltweit verteilt. Wenn ich Übungsaufgaben zurückschicke, sei es gesprochenes oder getimtes.
Aber ich denke, es gibt sowas schon.
Also ich denke nicht,
ich weiß, außer diesen hier. Auf CD-ROM gibt es Sprachprogramme seit längerer Zeit, also seit den 90er Jahren. Es gibt ja auch hier so Institute, wo
So, aber ich meine, dass aber ich denke, dass die sozusagen Mainstream-Sprachen, so unsere Sprachen der Industrie, das hier ist mit Sicherheit und die Möglichkeit auch, nein, ich sage gar nicht so richtig, um zu transportieren und auch eine verteilte Entwicklung der Kurse zu organisieren. Man kann ja dann, wenn man das so halbwegs zusammen hat, umfangreich ist und sagt, so, das soll jetzt mal ein Abschnitt sein, so ein Linux danach auch auf CD vertrieben wird, und dann wird den Kurs auf CD gemacht. Aber so die Entwicklungsphase, im Stil und freie Software entwickelt, nur auf der Seite der Instrumente. Sicher hier von diesem Grund. Gerade wenn und auch Instrumente, die eine gewisse Universalität haben, das ist eine Sache, die sich völlig analog zur Entwicklung freier Software gestalten lässt und darauf aufsetzen, dann denke ich auch, dass man durchaus die Portionen der einzelnen Kurse entsprechen. Das war nicht kompliziert, bis auf die CDUs bezahlt werden. So dass wir mal einen Kurs sorgen für Deutschland schicken. Ja. Oder was gibt es für Deutschland?
Ja, aber dann brauchen wir auch gerne eine Visualisierung, wenn wir das sagen.
Gut, wer war die Zielgruppe, als man den Bedienung anfing? Ja? Also, die Zielgruppe, natürlich, ist sowas immer einerseits hängt es davon ab, welche Leute können das. Wenn es jetzt um den Sprachkurs selbst geht, dann müsste ja welche dabei sein, die in beiden Sprachen ein Stück Kompetenz haben. Das sind dann nicht immer unbedingt viele. Was die Instrumente, die technische Seite angeht, fühlt sich dann nicht hin, dass sehr, sehr viele Leute solche Dinge mitmachen können. Die dann eine gewisse universelle Referenz machen. Also wenn man ein gutes Tool hat, das wirklich sehr allgemeine Vorschrift da präsentiert, dann ist das für eine Vielzahl von Sprachen verwendbar. Dieser Spruch der Franzosen, das sage ich jetzt mal. Oder so, und ja, Sprache, jeder von uns hat sie völlig unkommerziell erlernt. Wäre schön gewesen, wir hätten dafür bezahlen müssen. Dass die Erwachsenen mit dieser Reden einfach sozusagen einen Kredit hätten aufnehmen müssen, dass sie die Sprache so.
Ja. Ich wollte noch sagen, dass es natürlich schon seit einer Weile einfach darum geht, dass die Navigation vernünftig ist oder einfach nachvollziehbar, dass die Sprachen nicht dargestellt werden, schon gar nicht standardisiert, sondern dass sie alle diese Schriften in dieses Problem mit der Lautschrift haben und so weiter, vor allem wenn man in den Billig-CD-Bereich kommt, sage ich mal, wo die Sprachen nicht zu teuer sind, sondern eben auch zugänglich für relativ wenig. Das sind genau diese Probleme nicht gelöst. Ja, und das hat eben in meinen Augen auch genau was damit zu tun, dass eben einer zu parieren von einem anderen oder eben in seinem Kämmerlein oder eine kleine Gruppe ein kommerzielles Produkt erstellen, was im Endeffekt noch billig sein soll. Und damit, da die eben nicht nutzen können, was sich vielleicht ein anderer schon ausgedacht hat, weil der das natürlich für sich behält und es vielleicht einfach nicht wissen, wenn das nicht für sich behält, weil es eben nicht im Netz ist, sondern auf einer CD, dadurch kommt genau dieses Potenzial des Netzes wieder zum Tragen, würde ich sagen, weil wenn irgendwann mal so ein Grundalphabet und eine Startstellungsform für diese ganzen Lautschriften entwickelt ist, dann könnte wiederum auch jeder, der eine billige CD produziert, wieder darauf zurückgreifen. Aber das selber zu entwickeln, die Chance haben einfach sehr wenig. Und das Potenzial dafür aufzubringen oder zu sammeln, ich glaube, da ist wirklich der Spielraum des Netzes.
Wenn man diese Entwicklung jetzt aber gerade nach dem Prinzip in der freien Software anspült, öffentlich macht, damit aus allen Ecken der Welt Leute zusammenzieht, die sich daran beteiligen, die Diskussionen führen, dann kommt man gerade aus diesem Kämmerlein heraus, dann macht man gerade das, was ich vorhin formuliert habe, im Zusammenhang bewusst gestalten. Was gerade formuliert, die zwar da Zusammenhänge bestehen, sind immer die kleine Sprache, die da in zig Kursen dargestellt wird, weil die Kurse sind nicht kompatibel, weil die Sprachen sind.
Frage jetzt im Hintergrund, also wie ist das mit Fraunhofer-Institut? Forschungsfraunhofer-Institut jetzt in der Richtung oder reden Sie das gerade ein bisschen anders?
Nein, Institut macht da gar nichts. Ökonomskonferenz ist nicht das Thema der Fraunhofer-Gesellschaft, auch nicht meines Instituts.
Okay.
Ich arbeite im Rahmen. In dem Rahmen bin ich mit dieser Gedanke gekommen. Ich arbeite jetzt wiederum von meinem Institut im GI-Arbeitskreis zu nachhaltiger Informationsgesellschaft. Und wir sind dabei, ein Memorandum zu nachhaltiger Informationsgesellschaft zu entwickeln. Und wollen das so machen, dass wir da neben so allgemeinen Problemfeldern, Abriss, was das sein könnte, Szenarien anschreiben. Und da habe ich ein Szenario formuliert gehabt, was umreißt. Weil wir über Nachhaltigkeit, also mehr als über Ökologie, sondern auch die soziale, ökologische Seite sehen. Und sozusagen die soziale Seite im kulturellen Bereich auch zu zeigen, dass ich das Szenario und im Rahmen der Diskussion darüber konkrete Projekte beschlossen. Ich sage euch, dass die das also auf einer dicken Konferenz im Frühjahr in Lausanne dargestellt haben. Und in diesem Band, dass das einzige Projekt war, dürfte es gar nicht allzu viel in dem Feld gibt. Es waren also Linguisten von Zürich. Ja, ich wollte fragen. Ich wollte nur kurz. Kurzfassung von dem Memorandum, was wir da gemacht haben. Und ich versuche, dass wir mit einigen Szenarien in diesem Memorandum aus dieser euro-zentrierten oder sogar deutschland-zentrierten Sicht ein bisschen rauskommen, da wir auf solche Sprachwahrscheinlichkeiten. Gerade weil wir ja doch sehr große Migrationsbewegungen aus ganz unterschiedlichen Gründen. Das durchaus im Interesse von Migranten liegen könnte, ihre eigenen kulturellen Identität in solchen Projekten zu erstellen. Besonders als an die Erfassung vom Kurs, vom Sprachkurs selbst.
Also um die Motivation braucht man sich keine Sorgen zu machen, die ist naheliegenderweise gegeben. Bei Flüchtlingen zum Beispiel oder Immigranten.
Ich kann mir vorstellen, ja.
Urlaub.
Also sicher nicht alle, also die letzten 90%, aber vielleicht 10% von Studenten.
Ich glaube auch insbesondere eben, wenn man, wenn das ein freies Projekt ist,
ja.
Und halt dann auch mit der interessanten Ergänzung einer Schüler-Lehrer-Verbindung. Weil das können ja, das sind ja dann auch, ich sag mal, freie Lehrer sein. Also Leute, die halt freiwillig bereit sind, die sich zutrauen, zum Beispiel auch, weil sie beide Sprachen sprechen, einfach nur die Sprache vorzusprechen. Und dass Migranten an sowas ein Interesse haben, kann ich jetzt auch aus meinem eigenen Interesse für andere Dinge ableiten. Zum Beispiel ist es für mich halt, weiß nicht, wie der Technik-Hintergrund hier ist, aber für mich war es halt also ein Aspekt, dass ich solche Schriftstücke halt komplett mit freier Software erstellen kann und dass ich da einen riesengroßen Kreis von Leuten finden kann, über den Weg, wenn die Software kommt, die mir auch helfen, wenn ich ein Problem habe. Also ich würde solche Sachen dann mit LaTeX gestalten, hätte ich schon mal was drin gehabt, wenn ich etwas jetzt mitarbeite. Und da gibt es dann halt auch eine Bewegung der Community, gibt es Leute, die man fragen kann, die sowas schon mal gemacht haben, die ein bisschen mehr wissen, als man selbst davon. Und kriegt dann auch so eine andere Zugänglichkeit zu den Medien oder zu solchen Werkzeugen, zu einer Sprache. Und Beweggründe halt, ganz konkrete Beweggründe.
Weil ich denke, dass viele Probleme von Zeit haben, weil auch schon, also die, wo jetzt egoistisch stehen, dass auch ja, wirklich, sagen wir mal, gut können oder so, dass die das eben ein bisschen mehr schon machen und auch ihr Lebensunterhalt haben.
Ja, die Frage ist für mich auch, wie weit muss da professionell. Ist alleinhafter Sachverstand sein.
Wie definiert man professionell?
Ja, gut, also professionell sucht er seine Vorlesungen, schreibt Klausuren.
Beispiel?
Also was, weiß, was eine Grammatik ist und Begrifflichkeiten für Grammatik und solche Dinge. Das meine ich jetzt mit professionell. Aber wie weit kann das? Viele Sprachen sind auch vermittelt worden ohne solche Professionalität. Die haben wir ja noch nicht so lange. Vorher haben die Leute auch Fremdsprachen gelernt.
Naja, aber da haben die ja nicht mehr Fremdsprachen vielleicht immer so bekommen, oder haben die halt wirklich von klein auf gelernt.
Sicher auch im Mittelalter, wenn die Leute handelstreibend irgendwo hingezogen sind, dass sie erst dann die Sprache gelernt haben, als Erwachsene. Junge Erwachsene.
Ja, dann aber jeweils noch so ein bestimmtes Fach.
Klar. Aber das ist ein neues Medium. Wie geht das dann? Einfach auch sozusagen als ein Experiment in diesem Sektor der Kultur.
Also, ich bin da trotzdem sehr, sehr skeptisch. Ich komme eigentlich aus der Mediendidaktik und die Forschung, die da zu dem Gebiet gerade eben läuft, geht ja genau dahin, dass diese ganzen Distance Learning, vernetztes Lernen, weg von den Unis in verteilte Kontexte und so weiter, nur eigentlich mit Präsenzphasen funktioniert. Und das sogar in Kontexten, wo die Leute im Prinzip eigentlich hoch motiviert sind zu lernen. Aber dass selbst da die Motivation abflaut, wenn praktisch dieser direkte Bezug zu den anderen Leuten wegfällt. Ich stelle mir das extrem schwierig vor, wenn man dazu auch noch eine Sprachbarriere hat und zum Dritten dann womöglich noch vollkommen unterschiedliche Herangehensweisen an die Technik, als jetzt gerade in dem genannten Beispiel.
wie jetzt das Lernen einer afrikanischen Sprache. Und ist diese 1:1 Abbildung so, die Leute haben doch immer in unprofessionellen und in nicht kommerziellen Kontexten Sprachen gelernt. Also der Vergleich hinkt in meinen Augen, einfach weil da eine sehr starke Präsenz natürlich da war, weil es die Leute von ihren Eltern, von ihrem Umfeld mitbekommen haben, von einer an sich natürlichen Situation, während diese Situation an sich eigentlich eine Künstlichkeit fast nicht mehr zu überbieten ist.
D'accord, ich bin durchaus der Meinung, dass das viele, viele Probleme aufwirft. Aber feststellen, ob die Probleme unlösbar sind oder lösbar sind, kann das praktische Versuchen zeigen. Und ich meine, also dieser Kurs, der da drin ist, sagen wir mal, also mich hält an dem Kurs mehr so technische Wackeligkeiten ab. Und auch meine eigene Zeitaufwand, den ich da machen müsste, da mal ernsthaft einzusteigen, als jetzt diese fehlende Präsenz. Also wenn ich mich hinhocke und Spanisch irgendwie rekapituliere am Lehrbuch, dann fehlt das auch. Also das kann man nur ausloten, indem man Dinge probiert. Und es hat eben zwei Ebenen. Einmal die softwaretechnische Ebene, dass man Instrumente macht. Und die andere Ebene, dass man wirklich sich überlegen muss, wie sind solche Kurse zu gestalten, was man da dann ausprobiert. Da werden sich sicher alle möglichen und ganz verschiedenen Sachen ergeben. Und
ich denke mal, der Vorteil ist dann, dass man das auch interaktiv gestalten kann, wie man das auch nach den Interessen sozusagen der Person, die jetzt Sprachen lernen. Weil das ist ja vielleicht das Manko von vielen Sprachbüchern, wo das einfach, also manche Bücher sagen, die sind ja so Blödsinn. Ohne Sätze und ohne Geschichten und Erklärungen über Grammatik, wo man eher noch weniger versteht als irgendwas, eher abstreckt als.
Ich wollte nochmal sagen, die Frage der Motivation oder so, würde ich sagen, dass man gerade, wenn man die ganze Geschichte auf eine freiwillige Basis stellen könnte, also unter dem Motto, wenn jemand gerade Lust hat, also was beizutragen, um so ein Kurs aufzubauen, oder so, dann hat man eben auch die Verbindung zwischen Lehrer und Schüler. Die muss ja nicht übers Netz laufen. Und da kann ich ja sagen, okay, wir haben Präsenzveranstaltungen in dem Sinne, dass sicherlich Leute aus Ghana überall sind in der Welt. Wahrscheinlich sind mehr Leute aus Ghana im Ausland als Ausländer in Ghana. Das heißt, eine Präsenzveranstaltung könnte einfach den Charakter nehmen, dass ich eben zufällig einer in Hannover finde, der da studiert oder was ich was macht. Und der eben auch mal Lust hat, was weiß ich, einmal im Monat oder hast du nicht gesehen, einen Abend oder ein Wochenende oder einen Tag oder so zu machen für die Leute, die in Deutschland gerade Interesse haben, die Sprache zu lernen. Und wenn die auf ihm nicht der ganze Großlast, sage ich mal, diese permanente Zeitanforderung jetzt das Ding wirklich organisieren wird, zu führen, sondern eben nur eher in Anspruch genommen wird, sage ich mal, für die Präsenzveranstaltung, glaube ich, das könnte sich ein Potenzial entwickeln, sofern die Motivation gegeben ist. Da hast du natürlich recht, die kann so einen Kurs nicht irgendwie erzwingen oder wahrscheinlich auch nicht mal steigern. Der kann nur darauf achten, dass er sie nicht reduziert, indem er eben sauber ist und dann funktionieren kann. Aber sonst würde ich sagen, dass gerade durch solche, wenn sie dann funktionieren, freie Organisationsformen wesentlich leichter es ist, Leute teilnehmen zu lassen, auch aktiv, also als Lehrer jetzt in dem Fall, als das sonst ist, ne, wenn sozusagen die Wesentlichen mehr zu tun haben, oder so, weil das nicht so leicht verteilen ist, was da an Arbeit drinsteht. Also das hatte ich so verstanden, dass eine der Voraussetzungen ist, dass sich sowas entwickelt, dass die Teilnahme, auch die produktive Teilnahme eben immer leichter gemacht wird.
Ein Marktwirtschaftsanhänger, Leute, wir könnten ja jetzt sagen, auch ohne Computer und die Tools müsste sich
wenn man so optimistisch wie du bist, doch das auch von selbst sich organisieren. Also in Universitäten gibt es ja heutzutage die Infrastruktur, Seminarräume, ausländische Studenten. Warum tut sich dann nicht ohne computergestützte Sprachkurse, nicht sowieso schon freie, kostenlose Sprachkurse sich herausbilden? Ja, warum kann ich nicht umsonst türkisch Sprachkurs an der Uni nehmen, wenn doch die Leute durch Freiwilligkeit sich das selbst organisieren?
Also das gibt es hier in der Republik für sowas. Also es gibt ein ganzes Fachgebiet, das Kurse ausländischen Sprachen und auch andere Sachen organisiert. Das ist in dem neuen das Event stattfindet hier in der Woche.
Das Sozialevent, die Telefunkgebäude?
Ja, da ist es installiert schon längere Zeit, vier Jahre.
Kostenlose Kurse in allen vielen Sprachen.
Eine Gegenfrage, wird ein Marktwirtschaftsanhänger nicht viel eher sagen, wo ist der Nutzen da davon, ein volkswirtschaftlicher Nutzen entsteht, vor allem dann, wenn die gar nicht so eben Englisch lernen, weil die Englisch die Sprache des Business und der Wirtschaft und des Handels ist, weil die ganzen Computersprachen in Englisch geschrieben sind. Man könnte sogar ganz zynisch sagen, das emanzipatorische Potenzial ist viel höher, wenn man den Leuten Englisch beibringt. Also wenn es um den Kulturaustausch zum Beispiel, da weiß ich eben nicht genau, warum man dann bei der Sprache anfängt zum Beispiel.
Gut, also für mich ist Sprache durchaus ein Element einer Kultur. Sie hat ihre historischen Wurzeln jeweils und insofern meine ich, weil dieses Instrument es möglich macht, das, was ich angesprochen habe, ob das dann wirklich praktikabel ist, das zeigt sich nur, wenn man es macht. Der ökonomische Aspekt ist also ganz klar, natürlich, die Ökonomie der Industrieländer will die Welt mit Englisch überziehen. Punkt, basta, Schluss aus. Aber, ja, Katalanen legen großen Wert auf Katalan. Und nicht mal Spanisch.
Also für die Betonung.
Es kann sein, dass das jetzt sich entwickelt zu einer Diskussion zwischen neoliberalistischer Ökonomie und Nationalismus, aber das nehmen wir auch beiseite lassen. Ich wollte noch das kurz sagen, dass man kann ein solches Projekt über Sponsoren finanzieren, die in den einzelnen Ländern sitzen, also Kulturinstitute und so weiter, von Ghana zum Beispiel oder von also, es gibt sich auch irgendwelche Finanzierungsmöglichkeiten für die Leute, die so ein Projekt, auch wenn das freie Softwareprojekt ist, mitmachen. Weil das Problem, was ich sehe, ist, wie bringt man das, wie bringt man so viel Zeit frei für so ein Projekt? Weil das ist schon, glaube ich, eine größere Plattform, die da gebraucht wird, programmiertechnisch und auch sprachtechnisch.
Ja, da kann man nur, sagen wir mal, anfangen, Aspekte eines solchen Projekts im Netz zu präsentieren und mal zu gucken, ob es Leute gibt, die da mitmachen wollen. Das ist wie seinerzeit mit Linux.
Ja, ich wollte mal,
da gab es natürlich bestimmte Motivationen aus sozusagen dem Leidensdruck miserabler Software heraus, weil das Zeug teuer war, was man haben wollte, dass die Leute anfingen, da was zu machen. Ich weiß nicht, wie das sich hier entwickeln kann.
Also die Frage zielt wahrscheinlich auch in Deutschland oder Holland, haben die Leute genügend Zeit, sowas zu programmieren? Aber nicht in
in Schwellenländer oder Entwicklungsländer, wo die Leute 12 Stunden am Tag arbeiten müssen oder wenigstens?
Nee, ich meine, eigentlich hat heutzutage kaum jemand Zeit, irgendetwas zu machen. Nur auf einer freien Bahn. Deswegen könnte man sagen, okay, wir erlassen es Sponsoren.
Machen eine Lohnarbeit raus.
Machen eine Lohnarbeit, weil das ist freie Software.
Okay.
Also im Endeffekt ist das Resultat freie Software und kann dementsprechend entwickelt werden später. Aber kurzfristig kann man auch Quellen in Anspruch nehmen, die nicht unbedingt unentgelt sind. Und das sollte man auch nutzen. Ich würde jetzt gerade eben das Argument bringen, dass man muss keine Hemmschwelle da haben, Möglichkeiten, die es gibt innerhalb des kapitalistischen Systems auszunutzen, um etwas Gutes daraus zu machen.
Klar, also wenn da Leute Projekt formulieren und dann Geld abgreifen wollen im Rahmen des Förderprogramms Neue Medien in der Bildung, wobei ich also nicht den Eindruck hatte, dass da die richtigen Stichwörter da sind, um genau sowas zu platzieren. Aber ich habe da nur oberflächlich hingefunden. Aber da könnte durchaus was sein, als Beispiel.
Aber zum Beispiel eben, dass die Kulturinstitute, Regierungen und so weiter, auch irgendwas finanzieren wollen, weil das ist auch für die einzelnen Länder auch sehr förderlich, wenn jetzt natürlich eine Internetmöglichkeit da ist, zum Erlernen von fremden Sprachen. Ja, vielleicht hier nicht für den Westen interessant, aber für Afrika und Asien ist es sehr interessant.
Also es gibt zum Beispiel, das habe ich, als ich da so ein bisschen rumgestochert habe, eine Diskussion und auch Material, Curricula, Deutsch für Deutsch als Fremdsprache. Na, hier in Deutschland ist man natürlich interessiert, Deutsch als Fremdsprache zu transportieren in die Goethe-Institute, die man im Globus verteilt sind. Aber in einem solchen Rahmen wäre natürlich denkbar, dass man ein Instrumentarium entwickelt, was dann breiter verwendbar ist, nicht nur für Deutsch als Fremdsprache.
Und vielleicht genau das Argument, dass es freie Software ist, ist ein Argument, das gemeinen Menschen gefunden. Da steht ein Verein daraus und der wird dann finanziert von verschiedenen Institutionen. Also die haben dann das Argument, dass sie finanzieren etwas, was tatsächlich gemeinen Menschen ist.
Okay, wir liegen so in meinem Zeitplan. Ich will gleich ein kurzes Päuschen machen lassen und dazu machen wir noch. Okay. Hier noch eine Folie zum Thema sprachliche Zusammenhänge. Meine dilettantische Sicht, oder wenn wir jetzt in die Pause gehen, Käse schwätzen. Also, wir haben das deutsche Wort Quatsch, Quasseln, Quasen. Wir haben in Akan das Wort Kasa für Reden sprechen. Wir haben das Englische to chat, plaudern, und in diesen Wälder, Wälzer über den Long Timon, da habe ich gefunden, Katik, ik ist die Endung als Verb. Die Buri, das war eine antike Sprache, irgendwo so in der Region Irak, Türkei, Persien, so 1000 vor Christus, und ganz grob. Heißt auch, kommunikieren, sich mitteilen, also sprechen. Und meine ganz tibetanische Sicht ist, das sind alles die gleichen, das ist der gleiche ideologische Hintergrund. Und im Spektrum der Wissenschaft habe ich im Mai, war ein interessanter Artikel, der solch einen Zusammenhang dargestellt hat, und zwar Zusammenhang zwischen dem spanischen Fluss Ebro und deutschen Städtenamen wie Ebersbach oder Ebermannstadt. Also Städtenamen, wo Eber drin vorkommt. So, und es scheint auf einen sprachlichen Zusammenhang so am Ende der Eiszeit hinzuweisen, als eine frühbaskische Sprache für Europa gesprochen wurde, wo dieses Ebro, Eber, im Französischen das entsprechende, so wie die da, heißt nicht anders als Fluss.
In heutigen Baskisch gibt es das Wort Ivala, das bloß heißt. Und das ist da recht gut dargestellt. Ich finde das ganz spannend, wie also erstens sich kulturelle Traditionen so weit zurückverfolgen lassen und auf der anderen Seite, wie sie also auch über große geografische Räume Verflechtungen, Verbindungen zeigen. Und das ist sozusagen nochmal meine Verbindung zu dem, was ich so eingangs so als Politökonomie fragte. Kooperation darstellen, Zusammenhänge darstellen, sich bewusst machen, die habe ich in einem bestimmten kulturellen Sektor versucht zu zeigen. Und je mehr Sprachen wir beispielsweise in der technisierten Form bisher, Sprachen bisher gar nicht besonders schön verfasst sind, zusammenhängen, umso mehr haben wir natürlich auch Material für Zusammenhänge auseinander zu forschen. Die Linguistik einiges, aber ich denke, wenn man das weiter treibt, gerade den sehr viel Freitag das Material verankert wird, dann werden wir sehr viel mehr. Und damit auch diese scheinbare Abgrenzung, die aufgrund fremder Sprache besteht, auch wieder aufheben kann, indem man die Kulturalisierung entdeckt, die zwischen diesen Sprachen besteht, zusammen. Ja, ich fange mal den also ein Kaffee-Video mit was Altertümlichem an. Mit diesem Kinderbuch hier, Erbstück, Großmutter, wahrscheinlich 1895 etwa. In diesem Kinderbuch ist ja, das Rockenkörnlein erzählt. Also ich habe mir den Kaffee-Video überlegt, aber ich nicht direkt dran gedacht, aber wahrscheinlich hat das irgendwie eine Rolle gespielt, da wurde mir auch mal vorgelesen. In diesem Buch wird jetzt so in vielen niedlichen Geschichten, ich habe hier einfach so die Bilder, ich bin so ein paar ausgescannt, dargestellt, wie also gepflügt wird, trocken gesät wird, geeckt wird, irgendwann geerntet, gemahlen wird und schließlich wird Brot gebacken und dann am Ende geschaffen Brot. So, nette Vers hier, noch ein paar Bilder mehr drin als hier. Und in dieser Geschichte wird also so ein Strang gezeigt, wie man zu Brot kommt und wie also von den Getreide so ein Teil gezweigt wird und dann wird wieder neu ausgeführt. In dieser Geschichte wird in den Bildern auch gezeigt, dass man da natürlich Gerätschaften braucht. Also der Bauer mit dem Pflug, hier mit der Hecke, hier der Wagen, die Sense, die Mühle wird gebraucht und natürlich Backofen und so. Wird aber natürlich in dem Buch nicht beschrieben, wie man zu diesen Dingen kommt. In einer gewissen Weise Voraussetzungen sind für das Brot, aber umgekehrt, wenn die Leute nichts zu essen haben, das auch nicht produzieren können. Also Brot ist wieder Voraussetzung für diese Dinge. Also diese Verflechtung wird nicht gezeigt. Für ein Kinderbuch wäre das natürlich ein bisschen viel gewesen. Und für ein Buch denke ich auch generell zu viel. Und ja, man kann sich schon vorstellen, dass das also eine enorme Verflechtung ist, was da alles zusammenkommt, um so etwas zu machen. So, hier auf der Folie will ich mal so den Bartisch ein bisschen tanzen lassen, indem ich also da ja, so Pfeile von den einzelnen Objekten gezeichnet habe. Man sieht, also da muss Kaffee in die Filtertüte muss oben drin, Wasser muss da in den Bottich, das Ding muss da oben drauf und hier rein, und irgendwie muss da der Strom kommen und eingeschaltet werden muss da auch und am Weichen hat man also Kaffeegenerale, die Maschine. So, und dann sind natürlich auch Leute dahinter, die alle diese Objekte hier produziert haben. Und wenn man das so macht und wenn man so in ein Geschäft geht und das kauft, dann spielt das alles keine Rolle, wie das produziert wird und unter welchen Bedingungen und wo und was da an weiteren Rohstoffen und wie das verflochten ist. Das heißt, das sind sozusagen Objekte, die sind da und wir können sie greifen und schieben über Geld drüber und schon hat man das. So, und hier will ich mal noch eine andere Darstellung machen. hier habe ich mal so die Kette, die der Kaffee durchläuft, wenn er angebaut wird, das ist das Blaue, wird abgefüllt in Säcke, geht zum Hafen, wird über See verschifft, kommt in Rösterei, wird gemahlen, abgefüllt und geht dann en gros, en Detail, wieder ausgeliefert, verkauft und zum Schluss trinkt man. Und überall an diesen Stellen, die sollen die grünen Pfeile hier andeuten, sind immer irgendwelche Leute, die da irgendwas tun. Und da das Ganze sich im Rahmen Lohnarbeit abspielt, kriegen die natürlich auch immer irgendwie Geld. Und in dem Geld, was man hier bezahlt, fließt also das fließt hier sozusagen rückwärts und wird dann hier in diesen vielen Stellen weiterverteilt. Man braucht an diesen Etappen, ich habe so einiges hier mit Rot markiert, man braucht Säcke, Fahrzeuge, hier einen Trockner und einen Kaffee, den Rohkaffee zu trocknen, dass er nicht schimmelt, Schiff und dann über den Teich zu fahren, Kräne aufzuladen, einzuladen, wieder Fahrzeuge, Rüstungen, Mühlen, Tüten, Paletten, Fahrzeuge wieder und Kaffeemaschine oder sonst irgendwelche Gerätschaften, mit denen man seinen Kaffee zubereitet. Hier in dem Diagramm habe ich so ein bisschen angedeutet, aber man sieht, es ist also sehr schwierig in so einem Diagramm, diese Verflechtung, die Vernetzung dieser verschiedenen Produktionsgeschichten darzustellen und sich bewusst zu machen und in Sonderheit auch klar zu kriegen, wie das eigentlich sozial verflochten ist, welche sozialen Verflechtungen von hier bis schließlich hier bestehen, damit man also da so ein Stückchen Kaffee schlammern kann. So, in dem Kaffee-Video denke ich, sollte man versuchen, einmal dieser Frage nachzugehen, indem man also mehr als nur so diese lineare Verflechtung, wie die Kaffeebohne vom Strauch bis schließlich in Kaffeetasse gehen, sondern auch einmal versuchen, dieses Netzwerk der ineinandergreifenden Produktion, wo eins das andere zur Voraussetzung hat, das mal versuchen, in einem Video darzustellen. Dieses Video durch ein Team, das über das Internet, über den Globus, sich bildet, so wie eine schon freie Software, ein Team, das über den Globus verteilt, arbeitet, produziert wird, via Internet dieses Team ein Drehbuch entwickeln, wo man also mal formuliert, was man da alles so in so ein Ding schlauerweise reinpackt in so ein Video, Beiträge über den ganzen Globus verteilt, zusammenträgt, also tatsächlich auch den Campus Hino zeigt, wie der Kaffee produziert, aber auch zeigt, wie die Kaffeetasse produziert wird, zeigt, wie, was weiß ich, das Erdgas gefördert wird, dass man braucht, um den Kaffee zu kochen. Oder den Brennofen zu betreiben, in dem die Kaffeetassen gebrannt werden. Mosaiksteine aus dieser weltumspannenden Arbeit zusammenträgt, wirklich Arbeit sein, die da gemacht wird. Also nicht nur sozusagen die einzelnen Objekte zeigen, um die es geht, so wie ich das vorhin gemacht habe, wo man die Kaffeekanne zeigt, sondern wirklich Stücke der Arbeit zeigt, dazu erforderlich ist, damit man am Ende irgendwo Kaffee schlabbern kann. Auch Mosaiksteine zeigen über den Austausch. Das sind ja alles dann viele, viele Stellen, wo Austausch stattfindet und wo man den Austausch über Geld vermittelt, abwickelt. Und dabei zeigt, wie in diesem Austausch gegen Geld verloren geht das, was jetzt in dem Video an Zusammenhang gezeigt wird. Der Austausch bräuchte über all das, was dahinter liegt, für keinen Kopf zu machen. Und das anfangen in dem Video, durch Diskussionen, was weiß ich wie, versuchen mal etwas zu thematisieren und aufzuzeigen, das gegeneinander stellen, zu zeigen, wie im Austausch Geld gegen ein Produkt realer, konkreter, menschlicher Arbeit steht. einem einheitlichen Produkt zusammenführen. Natürlich muss man da diskutieren und ich überlege nur, welche Sachen bringen wir zusammen? Kriegen wir sowas wie einen roten Faden da rein? Oder mehrere rote Fäden, sodass wirklich ein Netzwerk sichtbar wird? Wie macht man sowas? Keine Ahnung. Und aber mal drangehen. Ich meine, wenn man tatsächlich so ein Stückchen von einer solchen Figur schafft, dass man dann das, was ich eingangs sagte, dieser unbewusst bestehende Zusammenhang in der Produktion anfängt, sich ein Stückchen bewusster zu machen, damit wird er auch ein Stückchen bewusster gestaltbar. Oder mit dem Bild, was er ist, kann ich das gestalten. Aber nehme ich das. So, und hier unten habe ich halt mal so ein Stichwort, um welche Sachen es dann geht. Der Kaffee muss da sein, die Tasse, Wasser, ein Herd oder irgendein Ding, wo man das Zeug heiß macht. Das Wasser kommt durch Wasserrohr oder aus dem Brunnen oder weiß der Teufel, Transportmittel, Energie muss irgendwie da sein, Verpackung, Maschinen, Pumpen, Rohstoff, ich weiß nicht, was alles da. Ja, so. Ja. So, ich meine, das, was hier nicht drin sein konnte, wenn ich solche Zusammenhänge darstelle. Wo ich auch die Weltumspannendheit dieses Zusammenhangs hier kaum zusammentragen konnte, das kann man zumindest in einem solchen Video via Internet zusammentragen. Ja, ich kann also Szenen in Brasilien spielen, da zusammentragen mit Szenen, was weiß ich, Espresso-Bein in Italien. Kann ich zusammenschneiden. Nicht ich, sondern dieses Team. Kann ich darauf einlassen, solche Szenen zusammenzutragen und schrittweise da anfangen, was draus zu machen, was man dann irgendwann glaubt, auch wirklich einem Publikum präsentieren zu können, ohne dass die Ideen abschalten. Die Autorin einer solchen Videos, ja, mit dem Video produzieren die Autorin weltweit ein Produkt. Oder irgendwann habe ich da zunächst im Netz irgendwelche Servern rumstehen, das Video, das ich dann auch auf den Schalter passen kann. So, das Video spiegelt den weltweit stehenden Zusammenhang wieder, in der Produktion, und zwar wirklich als Geflecht, das ist ein Stück weit möglich, und zwar der Zusammenhang, der durch den fremden Austausch unbewusst besteht. Ja, wir müssen halt ja richtig so ein bisschen Stirn falten, legen, um uns klar zu machen, welcher Zusammenhang da besteht. Normalerweise denkt man an das, ja, Kinder, all die reinen Kaffeetüte hier, mal erledigt. So, und die Autorinnen gehen, wenn wir ein solches Video machen, diesen Zusammenhang ein Stück weit bewusst nach. Das sagen wir, das gehört dazu. Das wäre ein gutes Beispiel, um diesen Zusammenhang darzustellen. Also ich kenne da einen da hinten, der hat eine Videokamera, der kann das, der nimmt die Szene auf und wir bitten das rein. Er geht also dem Zusammenhang bewusst nach und vor allem, was mir sehr wichtig ist, man geht Zusammenhängen in der Produktion nach. Dass man nicht mit einem Produkt überhaupt zusammenhängt oder virtuellen Produkten, wie es Software ist, sondern geht Zusammenhängen, materiellen Zusammenhängen in der Produktion nach. So, jetzt habe ich hier zwei Punkte, die beschlecht verstehen. Trotz allem kann man solche Zusammenhänge nur unvollständig fassen. Das führt die Sicherheit bei der Herstellung des Videos zu einem praktischen Videospruch. Und dem einen sagt, ich will das drin haben, der sagt, komm, also nehmen dazu, ich lasse da drauf, meins ist viel besser.
Im Internet über diese Kommunikationsmöglichkeiten, wobei technisch nur einiges zu tun ist.
assoziierte Teams in voller Freiheit jedem gewünschten Aspekt des Zusammenhangs nachgehen können. Das heißt, wenn man auf Widersprüche stößt, kann man sich überlegen, ob es wert ist, jetzt einem bestimmten Teilaspekt der Zusammenhänge nachzugehen, diese aufzuräumen, diese zu klären oder nicht. Denn wenn ich heute auf einen Widerspruch stoße, mit der Planungsabteilung von VW anfangen, plötzlich zu kommunizieren, mit denen rumzumachen, wie das Auto aussehen soll. Ja, ich komme da überhaupt nicht ran. Die lassen mich nicht ran. Ja, und die vielen Firewalls, die wir so machen, gerade um Firmengeheimnisse, kommerzieller Software zu schützen, die beschreiben ja gerade, wie vorsätzlich Schranken aufgebaut werden, um den Zusammenhang gerade nicht sichtbar zu machen. Und mal ganz ab, so, ich will jetzt gar nicht diskutieren, wie man solche formellen Schranken beiseite kriegt, wie man also irgendwelche Leute überzeugt kriegt, dass alles ganz frei sein muss, denke ich, dass der Unterschied eben darin liegt, auf der einen Seite haben wir eine nach wie vor bestehende Unvollständigkeit über das, was wir sehen können. Auf der anderen Seite kann ich je nach meiner Bedarfslage anfangen, einem Teilaspekt nachzugehen, mit anderen versuchen, klarzukommen und einen Teilaspekt, wenn der wichtig zu sein scheint, diesen weiter zu klären, besser zu klären, den Zusammenhang bewusst wieder zu machen. Dass dann natürlich an anderer Stelle was verloren geht, ganz klar. Wenn ich also dahin gucke, sehe ich nicht, was dort ist. So, und ich denke, dass diese Widersprüchlichkeit die Dialektik sein wird, die in einer Gesellschaft dann vorherrschend sein wird, der es gelungen ist, die Warenproduktion aufzuheben, der es gelungen ist, die Produktion nicht mehr austauschbezogen zu gestalten, sondern über solche Kommunikationsprozesse, wo die Entwicklung dieses Videos so eine kleine Ahnung geben könnte, aber zeigt, dass da nie ein vollständiges Bild der Welt ist, was sich da jemand machen kann und dadurch zwangsläufig auf Widersprüche stößt. Ja, die einen handeln so, die anderen handeln so. Weil die haben es so gesehen, die haben es so gesehen. Die haben diese Ressource belegt, die haben diese Ressource und plötzlich stellen sie fest, die haben beide gemeinsam die gleiche. So. Sie werden über vieles werden sich geklärt haben, aber es wird nicht auszuschließen und es wird immer wieder passieren und dann fangen neue Diskussionsprozesse an, wie das gehen kann. So, und damit das alles, was ich hier so hübsch und nett formuliert habe, auch wieder ein bisschen an das Irdische gebunden wird, habe ich hier unten einen Link auf einen Text aus Nicaragua gemacht. Den habe ich auch dahin gelegt und ich habe auch noch mehr Exemplare dabei, wer das Ding haben will. E-Readiness in einem Entwicklungsland oder unterentwickelten Land wie Nicaragua. Und die Autoren und die Autorin sprechen davon, dass es also von der kulturellen Seite allein Generationen dauern wird, bis man in Ländern dieser Art wirklich umfassend und breit mit Instrumenten wie Internet umzugehen vermag. Und mit sehr, sehr viel sozialökonomischen Daten, die sind sicher beispielhaft für Größenordnung die Hälfte der Menschheit. Und wenn man sich überlegt, Internet in Größenordnung 12 Jahren, eine halbe Milliarde Menschen hat es jetzt so Zugang, ist ja ein hohes Tempo. Aber wenn ich das mal hochrechne, bei 6 Milliarden, 100 Jahre. Bis alle. So, wenn wir uns dann noch überlegen, welcher Rattenschwanz an Müll da dran hängt, dann ist auch so ein Widerspruch, dann wird man ja sicher noch einiges drüber nachdenken müssen und Vielleicht kann gerade auch ein solches Video, das eben, ja, so bequem schlabbern wir ein Tässchen Kaffee und was hängt da eigentlich alles dran, inklusive des Mülls, der entstanden ist, bevor wir den Kaffee gesoffen haben. Okay. Ja, nicht mehr. Ja. Und aus. Steckt sowas auch dahinter. Aber ich denke, dass es erstens mal wichtig ist, dass er nicht in einem Fußlego von einem irgendwo angesiedelten Team dann irgendwo hinfahren, machen, dann wird es dargestellt, sondern sehr wichtig ist mir, dass das Team weltweit verteilt bekommen wird. Dass man weltweit verteilt diskutiert, diese Vernetzung und nicht nur so einen kleinen Strang der Produktion zu zeigen. Also ganz wichtig zu zeigen, wie also die Tasse Voraussetzung ist, dass ich Kaffee trinken kann. Wie ja, dass irgendwelche Primärenergien, um die Tasse zu brennen, Voraussetzung sind. Und wie sich das ineinander kann.
Ich denke, das wird aber eigentlich nicht um die ganzen ich meine, das weiß jeder, dass der Kaffee kommt, der Kaffeebohne und dass das irgendwie herkommt, dass die dann pädagogische Informationsdefekte sozusagen das eigentlich wirklich interessante ist, sondern vielmehr eigentlich der ganze Prozess der Entstehung des Videos.
Ja, ja, ja. Das, also das hat sozusagen mehrere Schichten. Das eine ist, vernetzt der Vernetzung nachgehen. Das sind sozusagen die zwei Ebenen. Und wichtig ist mir, weil, dass der Gegenstand die wirklich harte materielle Produktion nachdenkt. Also das, was man darstellen will, ist materielle Produktion. Also nicht eine Liebesgeschichte, sage ich jetzt mal, weil man die irgendwie da reinflechten kann. Ja? Ja, aber was die oder sonst was Dramatisches, also ja, das Ding soll ja nicht irgendwie so Produktionsschlacht auf den Sozialismus sein.
Man kommt dabei ja im wahrsten Sinne des Wortes vom Wohnsitzen ins Draußen. Und man muss natürlich auch irgendwo, das fasziniert die Idee ist, dass man wirklich alles erstmal zusammentritt. Irgendwo muss ja einfach ein Schlussstrich gezogen werden, das soll ja auch mal fertig werden.
Man kann nicht alles darstellen, man kann auf der letzten Folie zeigen.
Und wer ist dann dafür zuständig, zu sagen, diese Sequenz nicht, diese Sequenz nach der anderen Sequenz? Er muss ja irgendwo, ich meine, wenn das wirklich produziert werden soll und fertig werden soll, muss schon auch irgendwo eine Instanz sein, die was dann, das geht nicht alles auf parlamentarischer Ebene, das glaube ich nicht. Es muss jemand da sein, der das doch im Endeffekt dann zusammenschneidet. Allein schon der Vorgang schneidet, kann eigentlich nur von einer Person ausgeführt werden.
Also, wenn so. Wieder die Frage, wenn es eine Instanz geben muss, wie kommt sie zustande? Definiere ich das? Sag ich, ich bin der große Schnitter da? Und die anderen, ja, bist du, oder wie? Yes. Also, das ist auch ein Prozess, wie sowas zustande. Es kann ja sein, dass das Team sagt, okay, wir haben das jetzt, und so wie deine Beiträge und Vorschläge waren, wäre es ganz gut, du machst jetzt mal so probeweise da halt, und wir gucken uns das an und kritisieren und ergänzen und wieder rein.
Also ja. Es werden auch
mehrere verschiedene Versionen angestrebt, mehrere Teams und dann unter Umständen.
Wie sich das aufblättert, keine Ahnung. Also ich würde, ja, es kann durchaus sein, dass es dann sozusagen mehrere Endprodukte gibt, wo man sagt, also gut, wir haben uns nicht einigen können, wir finden diese Darstellung abgerundeter, dieser nicht, weil die da mehr mit ihrer Lokalität drin sind.
Man könnte ja auch Wettbewerb machen, wenn ja. Ja. Jeder Land das mitgewirkt hat und sagt, die dürfen auswählen, welche Linie man das erfällt. Das wäre auch mal interessant. Ja.
Also ich glaube, da muss schon auch ein bisschen regional dabei sein. Ne? Das ist auf jeden Fall, am Anfang kann man so vor sich hinarbeiten lassen und das ist ja auch der Sinn der ganzen Sache. Aber ich finde es sehr strebenswert, wirklich auch etwas zustande zu bekommen, das dann fertig ist, wenn man sagt, das ist jetzt unsere Endversion. Und dann möglichst nahe 100% Zufriedenheit ankommt, das ist nicht möglich. Bei 100 Leuten damit machen, ist es nicht möglich. Aber inwiefern ist dann Ihnen das dann Anliegen, eine Endversion zu haben? Oder ist es das Wichtigste für Sie, dass das funktioniert, also dass der Prozess läuft?
Also ich meine, es sollte schon irgendwann gesagt werden von so einem Team oder einer Gruppe oder einem Haufen Leute, also das hier finden wir jetzt abgerundet und das dürfen wir gerne irgendwie öffentlich präsentieren. Ja, also wenn wir das weiß nicht. Also wenn die irgendwo dann in einer lokalen Fernsehkette dagegen zeigen wollen, wenn sie meinen, das ist gut, dann, ja. Das fände ich schon gut, wenn sowas als Ergebnis herausgeht.
Auf jeden Fall, also gerade dann, wenn man ein Video hat, das ist ja etwas, mit dem man im Zug dann auch in die Öffentlichkeit
kann.
Und die meisten Leute interessieren sich natürlich nur Oberflächen. Die haben gar nicht die Geduld, sich mit der Thematik im Detail zu beschäftigen. Und deswegen, ein Video ist natürlich etwas, mit dem man viele Menschen leicht ansprechen kann. Also als Schlussstrich unter der ganzen Aktion und unter dem Projekt wäre das wirklich etwas sehr schwierig.
Wenn du das tust, dann kommst du dran. Ich denke, als Gedankenexperiment, da sieht man weniger das nach, was Linux macht. Da kann man ja auch sehen, wie das geregelt ist. Da gibt es halt Distributionen, jeder stellt einen Kuchen, der gerade da ist, und das zusammen, was passt. Aber ich denke, das für den Projekt, wo soll die Motivation herkommen, da so lange dran zu arbeiten. Also eigentlich ein aufklärerisches Projekt, irgendwo ein Ende hätte, man müsste die ganze Welt dokumentieren, zeigen, was, womit das zusammenhängt. Und wo soll Linux oder freie Software funktioniert, weil man damit ein Bedürfnis. Also jedes kleine Projekt, das ist ja ein Sammelsurium vieler ganz kleiner Projekte, jeweils ein Bedürfnis befriedigen. Weil ich halt in deinem Vortrag nicht darf, vielleicht hast du das auch erklärt.
Gut, ich bin ja nur auf die Seite, wie man das sozusagen einsetzt. Also ich habe ein paar ganz wenige Erfahrungen und gerne auch sehr viele Sachen gesprochen. Also die fanden das schon ganz gut. Ich hatte den Eindruck, dass für die es auch Motivation auch darin geht, sich zu orientieren. Was sie machen. Ihre Arbeit ein Beitrag. Was sich, das ist wieder anonym im Austausch für Sachen versteckt zu halten, sondern
so pädagogisch-didaktisch ist im Fall
ja, sozusagen die Laune sich zu präsentieren. Das scheint mir so ein
Aber es gibt viele Zwangsmechanismen, die Dinge so funktionieren lassen, dass du zum Beispiel zu spät kommst. Und dann halt noch das Potenzial zur Selbstentfaltung groß genug ist, wenn ich halt in diesen Zwangsverhältnissen stecke und gemerkte Dinge.
Klar, das also sicher so, dass so ein Ding nicht jetzt praktisch 16 Mal Seiten wird und dann nicht so 100 Leute.
Leute da waren.
Nicht vielleicht wäre es ein Aufhänger, dass man mit Filme machen schulen. Darüber Kontakt bitte. Ich will auch mit Filmen vernetzt bearbeiten.
Das wäre sogar ein sehr wichtiger Punkt gemacht, meiner Meinung nach. Weil gerade dort hat man die Leute, die einfach Spaß haben, so etwas umzusetzen, einfach aus der Interesse aus. Deswegen machen sie es ja auch als Schule jetzt berühren. Und die haben natürlich auch die technischen Möglichkeiten, dass dabei etwas herauskommt. Es soll offen sein für jeden. Aber ich würde wirklich sagen, dass gezielt solche Leute angesprochen werden sollen.
Also es gibt da die Schnittstelle zwischen Reihen und Kuschel. Also die Leute, die professionelle Energie da reinstecken können. Die Leute, die Interesse dran haben und unbedingt etwas aufnehmen. Die Frage ist jetzt, dass die Frage auch bei mir welches ist das Ziel? Ist das Ziel, am Ende ein Produkt zu haben, das irgendwann die Zeit wird? Und welche Werte zu erzielen in dem Produkt? Oder liegt das Ziel in der Produktion dieses Videos selbst? In beiden, meine ich. Aber ich sehe jetzt die Notwendigkeit für die Argumentation, die Querung noch nicht gefährdet sein. Da ist irgendwann nicht das haben, das wird das. Eigentlich ist der sehr wichtig, dieser ganze Prozess. Dieser Prozess, der eben einerseits stattfindet, als Kommunikation zwischen den Leuten, die das Video machen, zwischen den Leuten, die das Video machen, mit den Umständen, Wirklichkeit und auch zwischen irgendeinem Produkt, was dann entsteht und mehr Wirkung, die es haben dürfte, in der
Öffentlichkeit. Also ich denke, dass beides wichtig ist. Sowohl der Prozess als Forschungsprojekt über die Linie, also was hat man denn ganz davor noch nicht denken, als auch das ein fertiges Ergebnis oder mehrere fertige Ergebnisse. Oder vielleicht auch immer wieder fertige Ergebnisse, wenn es weiter ist über längere Zeitraum. Und wenn läuft, dass dort Fortschritte zu erkennen sind, dass es immer weiter ins Detail geht, dass es vielleicht auch irgendwie, ja, dass der Leute wirklich über sehr lange Zeitraum hinweg Faszination daran entwickeln. Und eben ein Video ist, wie gesagt, eine super Möglichkeit, damit an die Öffentlichkeit zu gehen und dann auch noch weiter zu stimmen, noch mehr Leute dafür zu werben. Wenn man schon Ergebnisse sieht, wenn es auch nur Teilergebnisse sind, hat man eher das Verlangen danach noch mitzuarbeiten. Ich denke,